Deutschlandfunk Interview.
Stärken, was uns zusammenhält. Darüber hat der Bundespräsident heute Vormittag ausführlich gesprochen und die Deutschen auf schwierige Zeiten eingestimmt, in denen dem Land und seinen Bürgerinnen und Bürgern Gegenwind entgegenbläst. Karl Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag, Herr Korte.
Hallo, Herr Gers.
Herr Korte, hat Frank-Walter Steinmeier den richtigen Ton getroffen?
Er hat überraschungsfrei den Ton genutzt, den wir von ihm kennen. Er ist in vielen Dingen unprätentiös, diplomatisch, aber nicht falsch.
War es eine gute Rede?
Gut war es insofern, als er mal eben als Bundespräsident eine Zeitdiagnose gegeben hat, die wir bislang erst oder nur vom Bundeskanzler kannten. Und er war doch hier sehr in der Defensive. Insofern war es jetzt dringend an der Zeit, dass er in Zeiten des Gewissheitsschwundes auch mal eine Einordnung vornimmt. Aber es war jetzt auch nicht mehr darüber hinaus.
Sie sagen Zeit des Gewissheitsschwundes. Ich möchte das nochmal aufgreifen, Herr Korte. Es gab ja im Vorfeld der Rede eine gewisse Skepsis, auch unter dem Aspekt, dass Steinmeier ja vor allem mal die erreichen müsse, die da sagen, das ist nicht unser Krieg in der Ukraine und die dann daraus auch eine ganz andere Haltung, zum Beispiel zu Sanktionen gegen Russland oder zu Waffenlieferungen an die Ukraine ableiten. Hat Steinmeier hier die Message, um das mal so auszudrücken, rübergebracht und ist die Rede geeignet, um zum Beispiel diese Menschen wieder zurückzugewinnen?
Ja, sehe ich so. Das ist ein Übersetzungshelfer gewesen, um zu erklären, in welchen Dilemmata wir leben und wie wir damit umgehen müssen, ohne die auflösen zu können, aber sie einzuordnen. Also die Erklärmacht, die Benennungsmacht, die ein Bundespräsident als wichtige Macht hat, nicht die operative, hier einzusetzen und die Erklärung, wie wir mit unserem Verhältnis zur Ukraine und dem Verhältnis zu Russland umgehen, das war prägend für über ein Drittel im ersten Teil der Rede. Und ich finde schon, man kann erkennen, dass er hier Argumente geliefert hat.
Hilft es auch, dass Steinmeier auch ein bisschen selbst Asche auf sein Haupt geworfen hat? Er selbst war ja ein Vertreter der früheren deutschen Russlandpolitik. Er hat auch schon selber mal eingeräumt, dass er auch damit falsch gelegen habe. Aber wie wirkt das, wenn ein Bundespräsident oder ein Spitzenpolitiker sagt, sorry, hab mich in meiner Regierungszeit geirrt, aber jetzt müssen wir das als Volk gemeinsam ausbaden, mit allen Zumutungen auch, die das bedeutet, beispielsweise hohe Energiepreise?
Na, wir haben in der Verantwortung alles Akteure, die genauso gedacht haben. Wir können die nicht alle komplett austauschen. Nachholen, begreifen heißt ja nicht nur, dass wir aus den Fehlern lernen, sondern dass wir auch die Fehler zugeben. Das hat er ja auch schon in einer früheren Rede und in früheren Statements gemacht, unabhängig von manch anderem Akteur, der das bis heute nicht gemacht hat. Also da wirkt er schon glaubwürdig, aber er hat eben nochmal das in diese Gorbatschow-Zeit eingestellt. Das fand ich einen guten Griff zu sagen, das war die Euphorie damals. Wir sind dankbar über die Solidarität, über die Einigungsmöglichkeiten, die mit Gorbatschow möglich waren. Und aus dieser Euphorie der damaligen Zeit, diese Friedensdividende abgeleitet, haben wir uns letztlich auch blenden lassen. Und das finde ich eigentlich einen ganz plausiblen Grund, dass es nicht nur irgendwelche Marktinteressen waren, mit Russland zusammenzuarbeiten, sondern durchaus die Situation 89-90, die viele darin bestätigt hat.
Und aus diesem Rückblick kann man dann auch ableiten, wenn man nach vorne blickt, dass man die Deutschen dann auf härtere Zeiten, Stichwort das Bild vom Gegenwind, der uns entgegenbläst, einstimmen?
Ja, das schon, aber das fand ich jetzt eher schwächer im Teil dieser Rede, weil damit hängt ja viel zusammen, diese Erklärmacht auszuspielen, also Sprachgewinn auch in Machtgewinn zu überführen, wenn er als Möglichkeitsmacher auftreten will. Also welche Gestaltungsmacht steckt denn drin perspektivisch, wenn er sagt, wir müssen mit mehr Zumutung umgehen. Wir brauchen einen realistischen Optimismus, eine erhellende Erzählung, dass es weitergeht und dass es nicht einfach nur passiert. Und da hätte ich mir kraftvollere Argumente gewünscht, weil er hat zwar von der Widerstandsfähigkeit und damit von der Resilienz gesprochen, aber das war nicht konkret genug. Ohne jetzt operativ zu werden, hätte er hier noch mehr in einer Richtung argumentieren können, um daraus auch Zuversicht und Mut abzuleiten, denn das ist ja genau das. In einer, wir können ja nachweisen, wie ängstlich viele Menschen sind in der augenblicklichen Situation. Und da braucht man konkrete Hilfe, wie man mit dieser Angst umgehen kann, um Zukunftszuversicht und damit ja Zukunftssicherheit zu gewinnen.
Zur Zukunftssicherheit gehört ja auch, in welchen, ja, wie soll ich sagen, in welchem Land man lebt und wie dieses Land sich aufstellt und wie es regiert wird und wie die Bürger sich zu den Regierenden stellen. Da gab es ein überraschendes Bild. Die Demokratie, so Frank-Walter Steinmeier, sei Teil der kritischen Infrastruktur. Jetzt verbinden wir mit kritischer Infrastruktur vor allem Stromnetze oder Kraftwerke oder neuerdings auch Containerterminals. Aber die Demokratie als Teil der kritischen Infrastruktur, ein gut gewähltes Bild?
Ja, gut gewählt. Denn niemand, kein politisches System braucht so kompetente Bürger wie die Demokratie, die darauf angewiesen ist, dass wir mitentscheiden, dass wir Teilhabe und Teilnahme mitorganisieren und diesen Veränderungspatriotismus, der vom Bundespräsidenten ausgehen könnte, auch am Ende in operative Politik zu übersetzen. Und wir wissen eben, dass politische Verlassenheit, und das heißt eben, wenn Demokratie nicht funktioniert, wenn Infrastruktur nicht sichtbar ist, wenn Staatlichkeit nicht erkennbar ist, dass so eine politische Verlassenheit immer dazu führt, Extremismus zu wählen. Insofern ist die Mittigkeit der Gesellschaft vom Ausmaß der politischen und damit demokratischen Infrastruktur extrem abhängig.
Herr Korte, wenn man sich die Fernsehbilder angeschaut hat während der Rede, dann fiel eines auf, hochrangige politische Prominenz. Da sah man Friedrich Merz, den CDU-Vorsitzenden, den FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Man sah den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, man sah den thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow, der gerade sein Amt als Präsident des Bundesrates abgegeben hatte, turnusgemäß. Man sah auch ehemalige Bundespräsidenten, Gauck und Wulff. Aber man sah keinen Kanzler, keine Minister, keine Bundestagspräsidentin. Steinmeier allein zu Hause, das wäre vielleicht jetzt in der Tat übertrieben, es so zu formulieren. Aber haben da nicht Zuhörer gefehlt?
Das sehe ich nicht so. Also es geht um die Deutungselite, die sich hier auch mit versammelt hat. Und gerade die Grenzlinie zur operativen Macht, die darf ja ein Bundespräsident nicht überschreiten. Er muss so reden, dass daraus was Operatives machbar sein kann. Und ich denke schon, dass die Politik, die Regierung daraus Ableitungen treffen kann im Blick auf die Widerstandsfähigkeit, weil er hat ja noch einmal betont, dass letztlich diese Fahrtabhängigkeit, auf der wir uns bewegen, einzuhalten ist. Und er wird als Mahner darauf achten, dass die Änderungen, die jetzt passieren, also wir werden alle ärmer letztlich, es ist ein Angriff von Putin ja auf unseren Lebensstandard, dass diese Änderungen er in dem Pfad, also sozial, gerecht, fair, auch überwachen wird letztlich, dass wir nicht irgendwie einseitige Entscheidungen treffen. Das finde ich keinen unwichtigen Part im Blick auf die Entwicklung einer Perspektive.
Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Essen mit einer ersten Einschätzung der Rede von Frank-Walter Steinmeier. Vielen Dank.
Gerne.